Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts und heute mit unserem wöchentlichen Tech- und Aktien-Update. Hey Tomal.
Hey Theo. Ja, wir hatten ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, es hat sich ja einiges getan. Das meiste davon habe ich verschlafen, weil mein Depot sieht ganz gut aus heute und es hat sich nicht viel bewegt, wenn man mal eine Woche nicht drauf geschaut hat. Allerdings ist einiges passiert. Erzähl doch mal.
Also die Stimmung ist bestens, ja. Also wir haben eine sehr, sehr gute Woche gehabt, obwohl die Woche schlecht angefangen hat. Und zwar haben wir ja letztens ja mal in unserem Deep Dive das gesamte KI- und Chip-Ökosystem besprochen. Und da reden wir ja immer über zum Beispiel Nvidia natürlich, aber auch TSMC und ASML. Und das sind auch die Protagonisten von unserer Woche. Und Anfang der Woche hat ASML seine Zahlen bekannt gegeben. Zur Erinnerung, ASML, eine Firma aus den Niederlanden, die wertvollste Company in Europa, die größte Tech-Company in Europa. Und die machen ja die Maschinen, mit denen diese Chips hergestellt werden. Das heißt, ASML verkauft seine Maschinen an TSMC. Die wiederum benutzen diese Maschinen, um die Chips herzustellen. Und diese Chips wiederum werden ja von Nvidia verkauft. Das ist ja sozusagen unsere ganz einfache Wertschöpfungskette. ASML hat seine Zahlen bekannt gegeben und die waren überhaupt nicht gut. Und dann brach erstmal total die Panik aus. Und dann gab es erstmal einen Abverkauf im ganzen Chip- und KI-Sektor.
Okay, also was heißt überhaupt nicht gut? Weil manchmal heißt ja überhaupt nicht gut im Anlegersprech, es wurden ein paar Erwartungen nicht erfüllt oder nicht so krass übererfüllt, wie man gedacht hätte. Oder also was heißt das genau hier in diesem Fall?
Genau, also bei Nvidia bedeutet nicht so gut, ja, dass die Zahlen nur um x% übertroffen worden sind und nicht um, das Doppelte. In diesem Fall bei ASML war es aber wirklich so, dass, glaube ich, zumindest für das nächste Quartal die Zahlen, glaube ich, also irgendeine Zahl war nur halb so groß wie geplant. Und das ist natürlich
also
schlecht. Ja.
Auch wie vorher kommuniziert quasi.
Ja, genau, ja, genau. Mhm. Also nur
okay,
halb
das
so
ist natürlich schlecht.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr schlecht. Und weil dieser ganze Chipmarkt ja eh so ein bisschen, ich sag mal, sensibel ist, ja, gibt es dann immer sofort die Idee, ASML ist ja wichtiger Teil dieser Wertschöpfungskette. Und dann war die Denke so ein bisschen, naja, wenn es da ein Problem gibt, dann muss es ja eigentlich auch überall sonst ein Problem geben. Und dann ist zum Beispiel Nvidia innerhalb von 2 Stunden, glaube ich, um 6% abgestürzt, ja, obwohl sie selbst ja überhaupt nichts bekannt gegeben haben, sondern nur aufgrund der Zahlen von ASML.
Okay, also das heißt ein bisschen hypersensitive, so dieser Markt da in dieser Bubble. Und man hat hier ja gedacht, dass hier Lieferschwierigkeiten entstehen, oder? Auch für Nvidia.
Nicht Lieferschwierigkeiten, sondern man hat es als Indiz dafür genommen, dass, naja, wenn ASML seine Maschinen nicht so verkauft wie geplant, dann heißt es ja, dass TSMC gar nicht so viele Maschinen von denen braucht. Und wenn TSMC nicht so viele Maschinen von denen braucht, dann liegt es ja vielleicht daran, dass Nvidia nicht so viele von den Chips braucht. Und wenn Nvidia
okay,
nicht so viele von den
das.
Chips braucht, dann liegt es ja vielleicht daran, dass Microsoft und Amazon diese Chips irgendwie nicht benötigen. Ja, das war dann sozusagen das Weiterspinnen dieser Kette. Wichtig ist jetzt ja, dass es im Chips- und Semiconductor-Bereich ja Millionen verschiedener Chips gibt. Ja, es gibt eben diese totalen Hightech-Chips, wie jetzt eben ne, Blackwell, was jetzt ja von Nvidia gebaut wird. Und dann gibt es natürlich auch Chips, die einfach in der Mikrowelle drin stecken oder in einem Auto oder in einem Rasenmäher oder sonst was. Ja, es gibt ja alle Arten von Mikrochips. Und ASML stellt eben diese Maschinen her für ganz viele verschiedene Arten von Chips. Und wenn man jetzt aber genauer sozusagen in deren Earnings Report reingeschaut hat, beziehungsweise auch sozusagen deren Kommentar dazu durchgelesen hat, dann haben sie gesagt, die Nachfrage nach diesen Maschinen für KI-Chips, die ist nach wie vor ungebrochen, die ist nach wie vor riesig. Die haben halt eher Probleme in anderen Bereichen. Unter anderem, weil deren Kunden ja nicht nur TSMC sind, sondern auch Intel. Und bei Intel wissen wir ja, dass Intel ja auch totale Schwierigkeiten hat. Das heißt, das ASML-Business ist insgesamt runtergegangen, aber nicht, weil die jetzt weniger High-End-Chip-Maschinen für KI verkaufen, sondern weniger Maschinen für die Low-End-Chips und weniger Maschinen an deren Kunden, die eben auch gerade Probleme haben. Das heißt, nach 1-2 Tagen Panik sozusagen, hat sich dann eigentlich relativ schnell rausgestellt, okay, gut, ASML hat da nicht so tolle Zahlen geliefert, aber alles, was mit KI zu tun hat, ist nach wie vor on track.
Also wie passiert denn so eine Dynamik? Kannst du das mal beschreiben? Weil da kommen dann solche Zahlen raus. Die werden dann erstmal irgendwie unkritisch, oberflächlich in irgendwelchen Foren oder in den Medien verbreitet und dann heißt es so, Hilfe, und dann reagieren bestimmte Anleger darauf sofort und dann sieht man das gleich in den Kursen und dann kommt danach erst eine vernünftige Analyse von Deep Divern und dann beruhigt sich das wieder und die kaufen alle wieder nach oder was passiert da?
Schwierig zu beurteilen, weil Nvidia ja eine der größten Aktien der Welt ist, eine der meistgehandelten Aktien. Das heißt, da brauchst du halt schon ein bisschen Volumen, damit es halt mal 6% runtergeht, ja. Da reicht es jetzt nicht, dass einfach nur ein paar Leute irgendwie auf Reddit jetzt irgendwie sagen,
Ja,
oh,
eben.
da war jetzt was bei ASML, jetzt verkaufen wir mal unsere 100 Aktien irgendwie ab und dann geht es irgendwie runter oder sowas, ne? Ist jetzt leider nicht wie, keine Ahnung, wie bei NFTs, dass wenn einer seinen Affen irgendwie billiger verkauft, dann der ganze Markt sozusagen runtergeht, sondern da braucht es ja noch ein bisschen mehr. Von daher kann ich ja leider auch nicht genau sagen, wie viel Volumen eben notwendig ist, um das so stark runterzuziehen, aber eigentlich schon eine ganze Menge. Von daher für mich eigentlich auch so ein bisschen überraschend, dass die Leute, die ja so viel Kapital bewegen, ja idealerweise ja nicht einfach nur eine Zahl sehen bei ASML und dann sagen, oh shit, jetzt mal ein paar abverkaufen, sondern idealerweise auch ein bisschen mitlesen und dann das auch richtig deuten können. Genau, zeigt aber auch, dass halt diese Märkte immer so ein bisschen irrational sind. Man denkt ja immer, dass da total überlegte Akteure überall am Werk sind, aber die reagieren auch mal irgendwie über. Das heißt aber auch, dass Leute natürlich da vielleicht auch die Panik bekommen haben und dann gesehen haben, oh, jetzt geht Nvidia runter, jetzt muss ich es schnell abverkaufen, bevor es noch weiter runtergeht. Und andere haben vielleicht gesagt, okay, das ist ja ganz offensichtlich, dass es nichts mit dem KI-Geschäft zu tun hat. Und die haben dann vielleicht sogar den Dip nachgekauft. Vielleicht dazu noch ein weiterer Kommentar. Wir haben ja dieses ganze KI-Ökosystem, da haben wir ja auch mal über SMCI gesprochen. SMCI sind ja sozusagen nicht Zulieferer von Nvidia, sondern Kunden von Nvidia. Die kaufen ja deren Chips, um daraus dann eben diese Server dann eben zu bauen, die sie dann eben anderen Leuten verkaufen. Und SMCI, die hatten auch irgendwann mal vor ein paar Monaten so ein Problem, irgendwie mit falscher Buchhaltung oder sowas. Und dann ging es halt auch total stark runter, weil dann alle gedacht haben, ah, Moment mal, da ist jetzt irgendwas faul oder sowas. Und dann hat aber Nvidia auch so total stark recovered, ja, weil klar war, dass die gar nichts damit zu tun haben, ja. Von daher war ich jetzt auch relativ gelassen bei dieser ASML-Geschichte, weil ich jetzt ja die Erfahrung mit SMCI gemacht habe, dass ich eben gesehen habe, okay, gut, na klar, es könnte theoretisch Probleme geben, aber einfach nur die Tatsache, dass eine aus diesem Kreis von, sag mal, 10 Companies oder 20 Companies, die in diesem erweiterten Ökosystem ist, nur weil eine davon vielleicht gerade ein Problem hat, heißt jetzt nicht, dass das ganze Thema KI jetzt in sich zusammenfällt.
Ja, aber da sieht man ja auch, wie volatil das Ganze einfach ist, weil noch vor ein paar Wochen waren wir ja mit Nvidia, keine Ahnung, 20% weiter unten und jetzt hat sich das wieder komplett erholt. Und ehrlich gesagt, also diesen Dip habe ich jetzt diesmal gar nicht mitgekriegt, weil das war ja, wie du gesagt hast, nur so 2, 3 Tage. Und ich hatte diese Woche einfach viel zu tun beruflich und habe mir das auch einfach abgewöhnt, wie gesagt, dass ich da ständig drauf schaue, um nicht irgendwelche Panik-Moves zu machen. Aber was ich auch schon so oft gesagt habe, ich hatte auch keine Buy-Order für diesen Dip. Also, dass der einfach automatisch dann losgetreten worden wäre, ja, dass ich das einfach mitgenommen hätte. Also, was ich spannend fände, ist, wenn wir vielleicht so auf Ende des Jahres einmal so diesen Jahrespulsschlag von Nvidia beleuchten würden und dann einfach von Januar bis meinetwegen November oder Dezember uns das mal anschauen, wo es hoch und runter ging. Den Gesamttrend natürlich, der ging nach oben. Der ist immer noch ganz oben, oder? Wenn die auf dem All-Time-High sind, logischerweise. Und einfach vielleicht mal Events dranhängen an diese Bewegungen. Also das dürfte ja auch ziemlich spannend sein, oder?
Genau, definitiv, weil wir dann immer so ein bisschen lernen können, okay, was passiert vor den Earnings, nach den Earnings, was ist eigentlich passiert, wenn es irgendwelche schlechten politischen Nachrichten gab, was ist eigentlich passiert, wenn es irgendwelche positiven oder negativen Meldungen so aus dem Dunstkreis gab von Nvidia. Das ist auf jeden Fall spannend nachzuverfolgen. Heißt natürlich nicht, dass sich die Muster so eins zu eins wiederholen, aber es ist ja zumindest ganz gut, dass wenn irgendwas passiert, man jetzt nicht sofort denkt, oh, verdammt, ganz, ganz schlimm, sondern dann irgendwie mit kühlem Kopf ja, darauf reagieren kann oder das auch vielleicht einfach ignoriert, weil es ja eigentlich ja ohnehin eine Aktie ist, die man ja langfristig halten möchte.
Ja, zumindest ist es im Gegensatz zu Krypto eine Elon Musk-freie Zone, wenn wir uns den Nvidia-Pulsschlag anschauen, oder?
Genau, der kann das nicht beeinflussen, obwohl Elon ja einer der besten Kunden ist, auch von Nvidia. Und ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge gesprochen hatten, aber genau, ist ja einer der Großkunden von denen. Da hatte ich auch von dieser Anekdote da erzählt, dass ja Elon und ne, Larry Ellison von Oracle ja den Jensen Huang immer anbetteln um noch mehr Chips. Und letztens hat der Jensen Huang aber ein ziemlich cooles Interview gegeben. Das war letztes Wochenende. Der hat ein Interview gegeben in einem Podcast mit einem anderen Investor, also dieser Brett Gerstner heißt der. Und der Podcast heißt BG2 Capital oder BG2 Podcast oder so. Da hat der Jensen Huang extrem ausführlich gerade über die ganze Lage bei Nvidia gesprochen. Und das war total faszinierend, weil der Jensen, der ist gerade ziemlich stark auf PR-Tour, äußert sich halt ziemlich viel, also noch vor den Earnings, und lehnt sich da zum Teil richtig weit aus dem Fenster, was halt die Prognosen angeht, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen. Und das wäre ja ziemlich dumm von ihm, wenn er das machen würde, ohne jetzt wirklich gute Zahlen zu liefern in 4 Wochen, wenn dann wirklich die Earnings rauskommen. Von daher bin ich gerade ziemlich positiv. Wir können ja mal auf die einzelnen Äußerungen gleich mal eingehen. Aber insgesamt ist es gerade so, dass man ja immer sagt, okay, zwischen den Earnings, also zwischen den Quartalen, hast du ja theoretisch 3 Monate lang ja eigentlich gar keine greifbaren Indizien, woran du jetzt festmachen kannst, ob es gut läuft oder nicht. Aber gerade in den letzten Wochen hatten wir immer total viele Äußerungen, entweder von Jensen selbst oder von Partnern von Nvidia, die alle sehr positiv waren, weshalb jetzt eben auch der Kurs auch angestiegen ist in den letzten Wochen.
Okay, also das finde ich sowieso immer total spannend, wenn Aktienkurse irgendwelchen Gossip abbilden quasi. Also auch wenn es halt irgendwie noch an, ja, Quartalszahlen oder irgendwelchen Zahlen dranhängt. Im Endeffekt ist es ja trotzdem in irgendeiner Form Tech-Gossip, oder?
Ja, aber wenn es halt also relevante Leute von sich geben, dann, also die dürfen ja nicht einfach so irgendwas erzählen, ja. Also ja, ein Unterschied, ob jetzt einfach nur irgendwie auf Twitter gemunkelt wird, ja. Da wird ja auch immer viel spekuliert. Aber der Jensen hat ja vor ein paar Wochen, ja, vor 2, 3 Wochen hat ja gesagt, ne, Demand is insane, ja. Demand is insane. Everybody wants to be the first. Everyone wants to have the most. Und jetzt so die letzten Tage, genau, ganz stolz, haben dann immer sowohl Microsoft als auch OpenAI, als jetzt auch Google und Amazon, ganz stolz so ihre ersten Lieferungen von eben diesem neuen Blackwell-Chip und diesen Computern dann eben so auf Twitter so gepostet irgendwer, von wegen, haha, bei uns könnt ihr das kriegen. Dann gab es letztens auch ein cooles, genau, in diesem Interview, in diesem Podcast, da hat dann Jensen, dann wurde er eben auch, da hat irgendwie ne, dieser Interviewer dann eben auch so Jensen so befragt, naja, wie siehst du den ganzen Space so, was sind eigentlich so eure Wettbewerbsvorteile? Da hat der Jensen auch über das Thema Inference gesprochen. Also beim Thema KI gibt es ja immer das Model Training. Und dann die Inference ist ja, wenn du das tatsächlich ChatGPT nutzt und im Hintergrund quasi die ganzen Computer arbeiten. Und da hat der Jensen gesagt, naja, das Thema Inference macht heute 40% von unserem Business aus, 60% ist für Training, aber er glaubt, dass das Volumen für Inference sich um den Faktor 1 Milliarde erhöhen wird in Zukunft. Das heißt, wir alle werden halt so viele KI-Tools nutzen, entweder aktiv sozusagen mit ChatGPT oder es läuft halt einfach im Hintergrund ab, dass er halt davon ausgeht, dass sich das Volumen vermilliardenfachen wird. Was jetzt nicht heißt, dass er jetzt 1 Milliarde mehr Chips verkauft, weil die auch effizienter werden, aber er sieht da halt einfach irgendwie einfach noch unbegrenztes Wachstum quasi. Und dann hat zum Beispiel auch dieser
Ganz
Interviewer
kurz,
gefragt,
also er spricht von Datenvolumen, nicht von Hardwarevolumen.
nee, also sozusagen, so Inference bedeutet ja, wie, genau, letztendlich, wie viele KI-Workloads sozusagen produziert werden. Genau. Also wenn ich jetzt ja zum Beispiel irgendwas in ChatGPT eingebe, dann läuft ja im Hintergrund die Inference. Und wenn ich das jetzt eben nicht einmal am Tag mache, sondern 10-mal am Tag, dann gibt es halt irgendwie 10-mal so viel. Und wenn ich das halt mit Video mache, dann ist es halt vielleicht das 1000-fache davon, ja. Und wenn heute jetzt eben nur 250 Millionen ChatGPT benutzen, aber bald halt irgendwie 3 Milliarden, und die dann irgendwie Bilder, Videos und was weiß ich was noch machen und
Und
im
alles
Hintergrund
damit
noch
machen,
diese
ja.
ganzen KI-Agenten irgendwie ablaufen, also im Hintergrund, ohne dass wir die aktiv prompten, ja, weil die halt automatisch irgendwas machen, dann sagt halt, okay, dieses Volumen wird halt 1 Milliarde hochgehen. Kann sein, dass sozusagen vielleicht seine Chips auch um den Faktor 1 Million produktiver werden. Dann wird sich das Business aber auch noch vertausendfachen so gesehen, ne? Und dann meinte eben dieser Interviewer auch, naja, Jensen, ihr macht ja heute ungefähr 100 Milliarden Umsatz. Aber wir reden ja hier über einen, also 100 Milliarden Umsatz, aber wir reden ja hier über einen Multi-Billionen-Dollar-Markt. Siehst du irgendeinen Grund, warum sich euer Umsatz nicht irgendwie noch verdoppeln oder verdreifachen sollte? Da meinte der Jensen einfach ganz kurz und knapp, nö, also sehe ich überhaupt keinen Grund, warum das nicht der Fall sein sollte irgendwie. Ja? Das heißt, das würde ja bedeuten, von Stand heute irgendwie eine Verdoppelung oder Verdreifachung des Umsatzes und so weiter, ne? Genau, und dieses Interview, super, super spannend, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Wenn ihr jetzt einfach nach Jensen Huang Interview BG2 Capital sucht, also super spannend, da mal diese 90 Minuten Deep Dive zu hören. Und da gab es eben sehr, 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 sehr viele von diesen Äußerungen, auch zum Beispiel Foxconn. Foxconn, die bieten eben auch diese Nvidia-Server an. Die haben dann eben auch gesagt, okay, die Nachfrage ist riesig, die Nachfrage ist viel, viel größer, als sie irgendwie abbilden können. Und genau, und dann kam ja auch noch diese Woche die Reports von TSMC raus. Gerade so 1, 2 Tage nach ASML. Und die Reports von TSMC, die waren super positiv.
Okay, gut, abschließend nochmal zu diesen Äußerungen, bevor wir zu TSMC gehen. Also diese Äußerungen von Jensen Huang, die könnten ja auch einfach eine extrem gut platzierte, gut geölte psychologische Marketingstrategie sein, oder? Also ich meine, wenn ich jetzt öffentlich verlauten lasse, oh, alle stehen Schlange und rufen bei mir an, das kommt ja dann auch bei den Kunden an, die dann denken, oh, vielleicht sollte ich ihn jetzt mal anrufen, also bei Microsoft und Co. Ja, also das sind ja sehr gut platzierte Äußerungen irgendwo oder auch so ein, ja, mit so einer gewissen Nonchalance, wie du schon gesagt hast. Nö, also ich sehe da keinen Grund, warum wir nicht aufs X-fache wachsen können. Vielleicht macht er das auch einfach sehr gut. Ja, also dass er self-fulfilling prophecies hier produziert, oder?
Also Jensen ist natürlich ein Master Salesman, ja. Also der ist halt unglaublich gut im Verkaufen. Ich glaube, die Leute lieben den auch, ja, was auch ein großer Vorteil ist. Aber wenn er halt tatsächlich in 4 Wochen ja seine nackten Zahlen präsentieren muss, dann hilft ihm ja sozusagen der ganze Charme irgendwie auch nichts, ja, wenn die
Mhm,
Zahlen nicht
klar.
da sind. Von daher bin ich relativ sicher, dass die Zahlen sehr, sehr gut sein werden. Also
Waren
wahrscheinlich
sie ja auch
extrem
immer.
gut.
Ja,
Ich glaube, die werden jetzt mal richtig, richtig gut. Ich glaube sozusagen bei den letzten Earnings, da haben sie ja diese Blackwell-Verzögerung ja irgendwie angekündigt. Und dann ist ja die Aktie auch erstmal runter, weil alle nervös geworden sind. Und der Jensen war dann ja auch in diesem Interview dann direkt nach den Earnings so ein bisschen leicht irritiert, dass alle das irgendwie so negativ gesehen haben. Und ich glaube, die werden jetzt halt im nächsten Quartal halt richtig krasse Zahlen bekannt geben. Also nochmal deutlich höher aus meiner Sicht als die Erwartungen. Von daher bin ich ziemlich positiv. Auch noch ganz spannend. Jetzt gab es noch ein anderes Interview und zwar von dem Stanley Druckenmiller. Und das ist so ein ganz bekannter Hedgefondsmanager und mehrfacher Milliardär oder sowas, ne? Da hat er so ein Interview gegeben und dann hat er irgendwie so ganz, wie sagt man, niedergeschlagen so erzählt, ja, einer meiner größten Fehler überhaupt war Nvidia zu früh verkauft zu haben, ja? Und dann hat er irgendwie erzählt, naja, er hat irgendwie Nvidia, keine Ahnung, er hat es irgendwie bei $30 gekauft, also sozusagen Split bereinigt, ja? Also bei $30 gekauft und hat es irgendwie bis $90 gehalten. Und eigentlich war das langfristig halten, aber dann ist der Kurs so schnell hochgegangen, dass er gedacht hat, okay, das ist irgendwie zu crazy, das kann nicht mehr weiter wachsen. Und dann ist halt bei $90 raus und jetzt ist ja die Aktie wieder bei $140, ja. Das heißt, er hat quasi $50 verloren pro Aktie. 50, oder nee, Split Adjusted, 50. Der hat aber, ich glaube, 6 Millionen von diesen Aktien, ja. Das heißt, das hat ihn halt einfach mehrere hundert Millionen Dollar gekostet. Dann hat er halt einfach gesagt, hey, ich liebe Nvidia. Er war auch davon überzeugt. Aber der Kurs ist mal halt so schnell gestiegen, dass er gesagt hat, okay, jetzt muss ich da die Gewinne mitnehmen. Das kann nicht weiter steigen. Man muss sich jetzt um ihn keine Sorgen machen. Ja, der ist ja schon ein Milliardär.
Und es ist ja auch die vernünftige Strategie. Also ja, jetzt mal rein strategisch und vernünftig und intelligent ist es, diese Gewinne mitzunehmen. Man kann halt nicht in die Zukunft gucken und es ist ja auch einfach beispiellos. Und ein bisschen Risk Management ist ja auch nicht zu verachten bei diesen Summen. Das hätte ja genauso gut auch einfach um 50% fallen können. Gut, wir wissen, dass es das nicht tut und auch nicht getan hat, aber jetzt einfach mal so aus der Vergangenheit. Und es kann ja sein, dass diese Menschen auch so ein bisschen, ja, damals Internetbubble geschädigt sind und das Ganze noch mit einem Resttrauma betrachten. Das kommt vielleicht auch noch dazu.
Sagen wir mal so, die Leute sind ja Profis, ja, also die sollten eigentlich da keine Traumata haben oder so. Aber klar, also die sollten halt vielleicht Gewinne einstecken, ja, auch für ihre Anleger zum Beispiel. Aber die Frage ist halt immer, wenn du halt auf so einem Rocket Ship halt irgendwie sitzt, ja, auf so einer Aktie, ja, wann verkaufst du, ja? Weil jede Woche ist All-Time-High, ja, also es ist halt immer All-Time-High. Wann verkaufst du irgendwie, ja? Also jetzt ist irgendwie 140, ja. Anfang des Jahres war es 40, das war auch gut. Wenn du halt bei 20
Total
eingestiegen bist, ja.
verrückt, ja.
Wenn du bei 20 eingestiegen bist und von 20 auf 40 gegangen bist, natürlich ist es gut. Das wäre halt besser, wenn du es von 20 auf 140 gehalten hättest, ja. Also, ne. Das ist mir auch ganz interessant. Und solche Schnipsel zum Beispiel, ne, irgendwie so die Akkumulation von Jensen, Demand is insane, ja. Und es wird halt immer, immer wieder halt irgendwie auch wieder aufgegriffen, einfach nur, weil er das Wort insane gesagt hat, ja,
Klar,
statt
das ist dann
irgendwie
halt so ein Meme,
Demand
also
ist,
insane,
ja.
insane, ja.
Also, er hätte ja auch sagen können, wie Demand is very high oder Demand is extraordinary. Dadurch, dass er gesagt hat, irgendwie Demand is insane. Und weil ja Jensen jetzt auch gerade so ein bisschen so der Guru ist, ja, der Steve Jobs, wird natürlich auch alle, ne, wie sagt man, alle fressen alle von seinen Lippen, ne? Genau, weil dieser Quote zum Beispiel war ganz wichtig, dann dieses Podcast-Interview, dann eben dieses Interview von diesem Stanley Druckenmiller, dann eben diese Äußerung von Foxconn. Jetzt kommen wir ja gleich auf TSMC. Aber ganz viele kleine Nuggets, sage ich einfach mal, dass wenn man die eben richtig deutet, halt darauf schließen lassen, dass es im Augenblick mega läuft und dementsprechend geht halt auch der Kurs gerade ziemlich durch die Decke.
Das ist aber auch nur möglich aufgrund der heutigen Zeit, aufgrund von Social Media, oder? Also diese ganzen Nuggets, wie du sie gerade genannt hast, die wären ja damals nirgends erschienen. Also Anleger hätten sich ja dann höchstens über die üblichen verdächtigen Printmedien oder den Börsenteil in der, keine Ahnung, FAZ oder was weiß ich, was da die Kanäle waren, informieren können. Das ist ja jetzt schon eine Neuzeiterscheinung, oder nicht?
Definitiv. Und sozusagen die negative Ausprägung davon sind ja die ganzen Meme-Coins und Meme-Stocks, wo dann halt einfach irgendwie irgendwelche Memes gemacht werden aus AMC und Dogecoin und so weiter, ne? Und dann gibt es da natürlich auch so ja, zweifelhafte Dynamiken. Aber es stimmt natürlich, dass Social Media jetzt einen riesen Einfluss hat. Was aber auch bedeutet, dass wer das halt das Medium gut bespielen kann, natürlich der Gewinner ist. Also so ein Steve Jobs damals, da gab es ja in dem Sinne noch nicht Social Media, aber der hat natürlich halt immer diese krassen Präsentationen gemacht. Und man schaut sich ja selbst heute, noch 17 Jahre später, schaut man sich auf YouTube ja die Präsentation vom iPhone an, vom ersten, weil er einfach so ein Master Storyteller war, ja. Und halt diese griffigen Formeln halt irgendwie nimmt, ja, und halt sagt, hey, the iPhone, it's a phone, it's an Internet Communicator, it's a iPod und so weiter, ne? Und genauso sagt man jetzt halt, demand is insane. Also man muss halt die Medien auch schon richtig bespielen können. Und das können ja sowohl Jensen eben sehr, sehr gut. Mark Zuckerberg wird ja auch immer besser darin, jetzt auch mit seinem neuen Image. Also ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor natürlich, eine gute Personal Brand zu haben. Ne? Auch Jensen mit der Lederjacke und so weiter. Das ist halt irgendwie alles Teil am Ende doch von diesem Multi-Billion-Dollar-Business. Ist Marketing und Kommunikation natürlich immer noch ein riesiger Faktor.
Ja, definitiv. Und genau, kommen wir doch zu TSMC. Was gibt's denn da Neues diese Woche?
Genau, wie gesagt, die ASML-Zahlen, die waren so gesehen für Nvidia nicht so mega relevant, ne, weil die ja noch andere Teile ihres Geschäfts haben. TSMC hat auch, ich sag mal, die Produktion von irgendwelchen Nicht-KI-Chips, also die, ne, stellen ja die Chips fürs iPhone her zum Beispiel und für viele andere Companies und Geräte auch noch. Aber TSMC hat Mega-Zahlen vorgelegt, also alle sozusagen Metriken, Erwartungen übertroffen, sowohl was Umsatz angeht, was Marge angeht, was Gewinn angeht. Dann haben sie auch noch eine Mega-Guidance rausgegeben. Dann haben sie auch über die Nachfrage nach KI-Chips gesprochen. Dann haben sie gesagt, oh, there's so much demand, ja, also so viel Nachfrage, wir kommen nicht hinterher. Und einer unserer wichtigsten Customers, der sagte sogar, demand is insane. Ja, das heißt, das hat er wieder aufgegriffen, ja, von seinem wichtigsten Kunden, nämlich Nvidia. Genau, und TSMC, über die Aktie selbst sprechen wir ja ab und zu, aber auch gar nicht so oft. Deshalb vielleicht mal ein paar Zahlen dazu. Die Aktie ist seit Jahresbeginn auch 102% im Plus, also hat sich eben mehr als verdoppelt. Die Aktie ist nach den Zahlen irgendwie um 10, 11% hochgegangen. TSMC ist jetzt an der Börse über 1 Billion Dollar wert, also ist jetzt auch eine Trillion-Dollar-Company mit mehr als 1000 Milliarden Dollar Market Cap. Und es gibt ja mehr diese Magnificent Seven, also die glorreichen Sieben. Aber wir haben ja Tesla da ja schon lange rausgeschmissen, weil die nicht so gut performen und sprechen ja immer nur von den Super Sechs. Wenn wir jetzt die neuen Magnificent Seven bilden würden, dann wäre tatsächlich jetzt TSMC im erlauchten Club dieser Trillion-Dollar-Companies als siebtgrößte Tech-Company der Welt. Also einfach eine gigantische Erfolgsstory.
Also werden es jetzt demnächst dann wieder die sieben oder bleiben wir bei den sechs?
Muss ich mal schauen. Also TSMC hat es auf jeden Fall verdient jetzt, ja. Da sie ja auch in dieser Liga mitspielen. Das Spannende ist ja immer, genau, wie man da jetzt rein investiert. Und das Interessante ist ja, dass TSMC, das ist ja eigentlich der Hammer. Die Aktie ist ja über 100% im Plus dieses Jahr. Das heißt, TSMC hat dieses Jahr eine höhere Rendite als Microsoft, Amazon, Alphabet und Apple zusammen. Ja. Das heißt, wenn
Verrückt.
du
Total
1
verrückt.
Euro in TSMC investiert hast, ja, kam mehr dabei raus, als wenn du jeweils 1 Euro in diese anderen 4 Super 6 investiert hast. Ja, das ist halt total verrückt, ja. Das heißt, die Rendite ist halt total crazy. Das heißt, so gesehen sprechen wir immer von den Super 6 beim Investment. Jetzt könnte man zu Recht die Frage stellen, hey Theo, warum redest du eigentlich immer von den Super 6? Warum hast du eigentlich nie gesagt, kauf doch mal TSMC, statt jetzt irgendwie Microsoft, weil Microsoft ist ja nur 12% im Plus und TSMC ist 100% im Plus, ja? Super berechtigte Frage. Der Grund dafür ist, dass ich ja immer sage, naja, ob du jetzt in TSMC investierst oder in Nvidia, ist halt die gleiche Wette, nur dass Nvidia eine noch krassere Marge hat und einen noch höheren Return. Das heißt, da, wo TSMC ja 102% im Plus ist dieses Jahr, ist Nvidia ja 180% im Plus oder 185% im Plus. Das heißt, klar hättest du jetzt sagen können, ich investiere in TSMC und Nvidia, was ja auch nicht verkehrt ist. Nur in meiner Logik ist es so, dass beides sozusagen die Wette in KI ist. Und dann kann ich auch sagen, okay, bevor ich jetzt irgendwie 10 Euro in Nvidia und 15 Euro in TSMC investiere, kann ich auch gleich 15 Euro direkt in sozusagen in Nvidia eben investieren. Aber klar, wenn du jetzt eben TSMC im Portfolio hast, ist es natürlich gigantisch gelaufen. Und natürlich ist es besser, TSMC gekauft zu haben, statt jetzt irgendwie Meta, Microsoft, Apple und so weiter. Noch besser wäre halt nur gewesen, Nvidia zu kaufen. Und aber wenn du halt beides kaufst, dann bist du natürlich dieses Jahr extrem gut gefahren. Aber auch da wieder diese Dimension, wie gesagt, TSMC besser als diese vier zusammen und Nvidia aber nochmal fast doppelt so gut wie TSMC. Das heißt, Nvidia hat halt mehr als doppelt so gut performt wie halt vier von diesen Super 6 zusammen, was halt auch total crazy ist.
Ja, also auch jetzt diese TSMC-Geschichte, dass das jetzt quasi ja im letzten Quartal vom Jahr jetzt dann plötzlich da so aufgeholt hat oder beziehungsweise jetzt da auf der Bildfläche erscheint. Das finde ich jetzt logisch im Nachhinein natürlich, weil das haben wir uns ja schon öfter gefragt, warum jetzt die ja Chip-Maschinenhersteller nicht genauso wachsen wie Nvidia. Und das bildet ja eigentlich auch nur diesen Markt ja logisch ab. Ich meine, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, wie wählt man seine Aktien aus? Das hat natürlich auch ein bisschen was mit eigenen Interessen und Emotionen zu tun und was macht einem auch Spaß, ja, sich mit welcher Firma zu beschäftigen. Und da würde ich sagen, macht Nvidia schon irgendwie mehr Fun, sich damit zu beschäftigen als TSMC, wenn man jetzt dieselbe Wette eingeht, weil es irgendwie einfach ein bisschen, weiß nicht, also so gefühlt finde ich so ein bisschen unterhaltsamer, sich mit Nvidia zu beschäftigen als mit TSMC. Das ist halt irgendwie so technisch. Ja, ist jetzt nur mein persönliches Gefühl, aber das ist vielleicht auch einfach so eine Vorliebe, was man Leuten auch mitgeben kann. Ja, interessiert euch auch einfach für die Unternehmen, deren Aktien ihr kauft?
Also definitiv ist Nvidia spannender als TSMC, ja. Ich meine, das Ding ist halt, also TSMC ist jetzt die siebtgrößte Company der Welt, ja. Also eine unglaubliche Company, ja. Das heißt, es gibt kaum Companies, die du überhaupt mit TSMC vergleichen kannst im Augenblick, ja. Das heißt, die einzige Ausrede, die man haben sollte, nicht TSMC zu kaufen, ist, wenn du halt irgendwie voll krass in Nvidia investiert bist, ja. Aber wie gesagt, in TSMC zu investieren ist und war besser als in Meta, Microsoft, also, ne? Also zumindest Microsoft, Amazon und so weiter. Jetzt gibt es aber ja leider Leute, die halt irgendwie in Sachen investieren, die sie irgendwie cool finden. Wenn du zum Beispiel in Nike investiert hast, ja, dann bist du halt 22% im Minus halt dieses Jahr, ne?
Ehrlich? Was ist denn da passiert? Ja, ja.
Längere Geschichte, ja, aber irgendwie ganz viele Trends verschlafen, schlechtes Management.
Okay, eigene Fokus. Folge. Ich sehe schon, genau, ja. Weil das interessiert mich tatsächlich, weil ich dachte eigentlich, dass Nike tatsächlich, also nur Mini-Exkurs, ich dachte eigentlich, dass Nike so die Sportmarke wäre, die es ziemlich gut drauf hat mit dem ganzen Marketing und Trends nicht zu verschlafen und nicht irgendwie ein blödes Image zu kriegen und so weiter. Also da bin ich gespannt, was du dazu zu erzählen hast.
Genau. Wie gesagt, eine längere Geschichte. Aber das Ding ist halt, also ich werde ja auch immer gefragt, hey, warum eigentlich immer nur Tech? Warum eigentlich nur Tech, 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 Tech? Was ist denn mit, meinetwegen Nike oder Nestlé und so weiter, bla, bla, bla. Ja? Und dann sage ich ja, ja, vielleicht sind es auch coole Companies, aber hier gibt es halt eine Company, meinetwegen Nestlé, die verkaufen halt Schokolade, ja. Da gibt es eine andere Firma, die verkauft halt irgendwie KI-Chips und Cloud oder sowas, ja. Welches ist wohl profitabler oder sowas, ne? Und von daher habe ich halt auch so diese Sicht, wo ja viele sagen, hey, das ist irgendwie zu US-lastig, zu Tech-lastig und so weiter, ne? Und dann sage ich halt, ja, kann sein, aber wenn ich jetzt hier 10.000 Euro habe und die halt irgendwie in jemanden stecken kann, der irgendwie T-Shirts verkauft, ja, oder Schokolade oder halt irgendwie in TSMC oder sowas, ja, dann, also ne, klar stecke ich es halt in TSMC, ja, also habe ich einfach kein Geld dafür, um das jetzt halt irgendwie in so einen Schokoladenhersteller zu oder in McDonald's oder so zu stecken. Von daher sozusagen meine sehr, sehr starke Konzentration natürlich auch in diese Tech-Werte. Ja, aber TSMC auf jeden Fall super krass und ja, und wie gesagt, jetzt eben auch eine der großen sieben und deren Zahlen sind ja gestern Morgen rausgekommen Und TSMC wiederum ist halt ein sehr, sehr guter Proxy oder ein Indikator dafür, wie gut das Business eben bei Nvidia läuft. Denn TSMC kann ja nur viel Geld verdienen, wenn eben die Auftragsbücher eben total voll sind, unter anderem von Nvidia. Und deshalb ist gestern eben auch die Nvidia-Aktie eben auch gestiegen und hat dann sogar kurzzeitig ihr All-Time-High wieder überschritten von $140 und 89 Cent. Vorher war ja mal im Juni ganz kurz das All-Time-High bei $140 und 76 Cent. Gestern ist es dann ganz kurz übers All-Time-High gegangen, konnte es dann eben nicht ganz halten, aber jetzt gerade am Freitag um ungefähr 10 Uhr steht die Aktie bei $138,45, also ganz knapp unter dem All-Time-High.
Ja, sehr schön. Das heißt, mein letzter Posten vom Juni ist zumindest ja fast nicht mehr im Minus, also oder nur marginal. Gibt es denn noch andere News diese Woche, die es zu besprechen gäbe, oder wollen wir einen ganz kurzen Ritt über alle Zahlen mal machen als Übersicht?
Genau, vielleicht bevor wir zu den Zahlen kommen, die anderen Player, also Microsoft und Amazon und Google, die haben lustigerweise, die agieren wie gerade sehr synchron. Auf der einen Seite eben, ne, wie gesagt, die zeigen alle ihre Blackwell-Chips und auf der anderen Seite haben die alle angekündigt, jetzt in Kernkraftwerke zu investieren.
Ja, die Energiefrage, die hat sich mir gerade eben auch schon wieder aufgedrängt, als ich mir gedacht habe, okay, gut, jetzt sollen dann diese ganzen, ja, Chip-Herstellmaschinen irgendwo hingebaut werden, um Chips zu bauen, und dann müssen ja auch noch Datencenter und so weiter und so fort. Aber klar, wo kommt denn jetzt die Energie her? Die Frage haben wir ja schon ein paar Mal gestreift, aber das wäre ja jetzt quasi infrastrukturell gesehen der nächste Schritt und auch die nächste. Ja, oder der nächste Bereich, in den man dann investieren können könnte, oder?
Da haben wir ja beim letzten Mal drüber gesprochen, als wir über diese besten KI-Aktien gesprochen haben, haben wir ganz kurz über das Thema Energie gesprochen oder auch diese Cooling-Hersteller, die halt, ne, sozusagen die Datacenter kühlen. Und da haben wir ja auch ein paar Aktien erwähnt, wie zum Beispiel dieses CEG, diese Constellation Energy Group oder dieses Vertiv Holdings, die dieses Cooling machen. Und das sind ja auch Aktien, die dieses Jahr irgendwie, keine Ahnung, 100 oder 200% im Plus sind. Genau, und jetzt in dem Fall von Microsoft und Amazon und Google, wie gesagt, die investieren jetzt halt alle in ein paar Kernkraftwerke, die halt irgendwie bestimmte Gigawatt an Leistung bringen. Ich glaube, dabei wird es nicht bleiben. Das heißt, die werden halt noch in noch mehr von den Dingen investieren. Und das Krasse ist aber auch, das Spannende ist ja auch der Zeithorizont. Also die investieren jetzt, um die zwischen 2030 bis 2035 zum Beispiel betreiben zu können. Das heißt, die investieren jetzt schon 10, 15 Jahre in die Zukunft, was ja auch voll krass ist, was auf der einen Seite zeigt, wie lang diese Zyklen sind, um vielleicht auch solche Dinger zu bauen. Und auf der anderen Seite heißt es ja auch, okay, gut, wir planen halt in 10 Jahren halt erst recht damit, krass viel Strom zu produzieren oder zu benötigen, weil wir da halt noch mehr Data Center haben und noch mehr irgendwie AI machen. Das heißt, jeder, der jetzt irgendwie glaubt, von wegen, naja, gut, jetzt kaufen die halt ihre Nvidia-Chips und in 2025 hat sich es irgendwie ausgekauft, ja, weil dann alle Modelle trainiert sind und danach ist das Thema irgendwie durch und danach brauchen wir es irgendwie nie wieder. Da denken die großen Tech-Player ganz anders drüber nach und wollen jetzt halt ihre Kernkraft haben für in 10 Jahren.
Also, ich glaube, inzwischen ist ja auch schon ziemlich klar, dass einfach dieses Aufkommen von KI wirklich eine dieser ja sogenannten disruptiven Technologien ist. Und zwar im Sinne von, es verändert wirklich alles bisher Dagewesene. Das heißt, es wird Auswirkungen haben auf die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre. Und das zeigt ja dieser Move auf jeden Fall auch. Weil man baut ja auch nicht einfach irgendwo so ein Kernkraftwerk hin. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass man so ohne weiteres, wir haben jetzt 2025 bald, 100% damit rechnen kann, dass man das 2030 in Betrieb nehmen kann. Ich weiß ja gar nicht, wie lange da rumdiskutiert wird. Also ich kenne mich jetzt echt nicht aus, wie lange das dauert, bis man überhaupt einen Platz gefunden hat, die ganzen Regelungen und so weiter und so fort. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, man kann das jetzt nicht einfach irgendwo in die Sahara bauen oder irgendwo hin, sondern es muss tatsächlich irgendwo bei uns auch sein, ja. Zumindest die Data Center. Und dann sollte das Kernkraftwerk halt auch nicht irgendwie am Südpol stehen oder so. Also das heißt, da kommt ja jetzt in der physischen Welt ganz viel Politik und auch ja Gesellschaftliches dazu. Wollen die Leute ein Kernkraftwerk in ihrer unmittelbaren Umgebung haben, etc. etc. Also jetzt wird's ja so richtig ja physisch auch.
Genau, und dann brauchst du halt irgendwann auch krasse Skills, um zum Beispiel auch diese Datacenter zu bauen, ja. Genau, in diesem Interview, in diesem Podcast-Interview hat der Jensen Huang ja auch über Elon Musk gesprochen. Und Elon ist ja ein guter Kunde von ihm, deshalb muss Jensen natürlich auch sich positiv über Elon äußern. Aber ein Punkt, der mir hängen geblieben ist, also man muss ja erstmal sagen, ja, ich finde Elon Musk ist echt ein schräger Typ, ja. Also ich finde ihn echt irgendwie komisch. Aber der macht halt schon ein paar unglaubliche Sachen, ja. Also wenn der jetzt nicht so schräg wäre, ne, zum Teil mit seiner Politik und so, müsste man halt einfach sagen, hey, das ist wahrscheinlich einer der genialsten Unternehmer aller Zeiten, ja. Also kann man gar nicht anders sagen, was er da irgendwie macht mit SpaceX, auch mit Tesla und so weiter, ne. Ist ja echt schon grandios. Und dann hat Jensen erzählt, okay, Elon hat jetzt den größten KI-Cluster der Welt in Betrieb genommen, ja. Das heißt, mit den meisten GPUs konzentriert sozusagen in einem Datacenter. Und der Jensen gesagt, naja, also manche Leute, die würden vielleicht Jahre dafür brauchen, um die Genehmigung zu bekommen, um das Ding zu bauen, in Betrieb zu nehmen, die Chips zu besorgen, reinzustellen und so weiter und so fort. Und Elon hat das halt in 19 Tagen geschafft, ja.
Also ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt sowas Krasses wie in 3 Monaten, aber 19 Tage, das ist, also das ist insane, Tagen, ja. Das ist ja, genau. Verrückt.
Weil Elon, der baut ja auch die ganze Zeit so krasse Dinger wie jetzt die Gigafactory, um halt seine Autos zu bauen, oder der baut ja wirklich halt irgendwie Fabriken, um halt Raketen zu bauen oder sowas, ja. Und von daher ist halt für jemanden wie Elon halt relativ trivial, jetzt halt irgendwie so ein Datacenter zu bauen. Und wenn Jensen
oder ein Kernkraftwerk. Elon, Jensen, stell mal da 5 Kernkraftwerke hin, bitte. Ja, morgen hast du sie, kein Problem. So verrückt.
Nee, genau. Und da kommen halt diese Skills dann rein, ja, wo du halt krass viel Kapital haben musst und halt richtig gute Leute, die halt sowas machen können, auch solche krassen logistischen Projekte. Das ist jetzt ja nicht wie irgendwie so eine App programmieren oder sowas, ne? Das ist halt irgendwie schon krasse Skills. Das heißt, Elon hat ja diesen 50.000 GPU-Cluster in Betrieb genommen, ja, also 50.000 sozusagen Chips. Und dann haben sie auch drüber gesprochen in dem Podcast, naja, hey Jensen, man spricht jetzt ja davon, dass es irgendwann 1 Million GPU-Cluster geben wird. Also GPU-Cluster, die halt nochmal 20 Mal so groß sind, wie das Größte, was jetzt in Betrieb genommen worden ist, ja. Meinte Jensen auch so, ja klar, das ist halt die Zukunft irgendwie, ja. Also, ne? Also 20 Mal so große Cluster, wie das, was Elon da jetzt gebaut hat, ja. Da sieht man da auch wieder diese Dimension, wo man sagt, hey, also krass, was der Elon so schafft. Und krass, dass das Ganze halt nochmal um Dimensionen größer werden soll, ja. Das ist halt irgendwie schon, ja, bemerkenswert, wenn man da einfach mal in die Zukunft schaut.
Weißt du eigentlich irgendwas drüber, was da an tatsächlichen Rohstoffen, also seltenen Erden oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was da in diesen Chips alles drin ist, benötigt wird, was man irgendwo ausbuddeln muss und wo es das gibt?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Also, ne, Silizium ist ja irgendwie naheliegend. Ich weiß auch gar nicht, ob das, aber es ist ja nicht nur sozusagen das, sondern irgendwie auch noch irgendwelche Chemikalien, ne, damit es ja auch diese chemischen Prozesse gibt. Weiß nicht, was man da vielleicht noch an Speicherbatterien und so braucht. Aber genau, das ist einfach eine riesige Supply Chain, die da natürlich auch gemanagt werden muss, ja. Und da diese, dass es halt einfach solche Riesenprojekte werden, können es halt eigentlich auch nur diese Super 6, Super 7, Super 8, wie auch immer, natürlich auch nur solche Sachen dann eben stemmen. Und natürlich irgendwie extrem schwierig für, ich sag mal, normal große Unternehmen, das eben zu machen. Und deshalb werden die ja wiederum Kunden, zum Beispiel bei Amazon Web Services, weil Amazon Web Services halt diese Investments machen kann, diese zig Milliarden Dollar Investments, und das dann wiederum an ihre Kunden weitergeben können.
Ja, das finde ich aber
auch vollkommen okay. Von daher ist auch so gesehen okay, wenn sozusagen der ganze Nvidia-Umsatz halt irgendwie nur über 10 Kunden läuft, weil eh nur 10 Kunden die Kapazität haben, um das halt irgendwie alles einzukaufen, und die verkaufen das halt meinetwegen weiter an die, ich sag mal, BMWs dieser Welt.
Ja, aber es geht ja nicht nur um die BMWs dieser Welt. Also was ich erschreckend finde, ist ja, dass wir hier von diesen Riesen-Companies reden, ja, die als einzige tatsächlich das Kapital und das Know-how haben, um diese disruptive Energie, sag ich schon, um diese disruptive Technologie zu nutzen und weiterzuentwickeln, und die da auch den Finger drauf haben. Und wir reden hier eben nicht von, ja, Regierungen, Staaten, Ländern, die das Ganze irgendwie nutzen, um eine Gesellschaft vorwärts zu bringen oder, keine Ahnung, Schulen zu verbessern, Bildung, die Hungersnot zu bekämpfen, das Wasserproblem zu lösen, Klima und so weiter. Ja, also das ist ja alles nicht da. Also Länder, Regierungen, die UNO, keine Ahnung wer, ja, die haben alle nicht das Kapital dafür, oder?
Die haben nicht das Kapital dafür, muss auch sagen, die meisten davon kriegen halt auch nichts gebacken, ja. Also
ja, kommt noch dazu, ja. Also,
ja.
Also es ist halt alles
so kleinere, ich glaube so kleinere Entitäten, ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie so Singapur oder vielleicht auch in den Emiraten oder so, dass sie dann irgendwie schon schneller dabei sind, dann vielleicht auch solche, weiß nicht, GPU-Cluster und so aufzubauen. Wir hatten ja auch diese Diskussion letztens darüber, ne, dass ja irgendwie Deutschland ja irgendwie auch so ne, für Intel ja diese Subvention ja auch leisten wollte, damit die hier ihr Chipwerk bauen, dass man ja auch Subventionen für TSMC ja auch gewähren möchte. Und dann dazu, auf der einen Seite muss man sagen, hey, das ist natürlich cool, wenn Deutschland das macht. Und das nehmen die Firmen natürlich auch gerne mit. Aber sie brauchen es nicht, ja. Also so eine Firma wie Amazon, ja. Also so eine Firma wie Amazon, klar, wenn sie 5 Milliarden an Subventionen bekommen können, was ja so das Maximum ist, was der Bund vielleicht mal in die Hand nehmen würde, ja. Klar nehmen sie es mit, wenn sie es irgendwie angeboten bekommen, ja. Aber sie brauchen es nicht, ja. Also das heißt, kein Land der Welt, also Deutschland kann jetzt nicht sagen, oh, du bist auf uns angewiesen, lieber Amazon oder Nvidia. Wenn du nicht nach unserer Pfeife tanzt, dann gibt es hier keine Subventionen, dann kannst du hier nicht dein Datacenter bauen. Dann sagen sie halt, ja, egal, dann machen wir es halt so, weil wir verdienen halt jeden Tag irgendwie Milliarden von Dollar, also jeden Tag.
Ja, also das ist total verrückt. Das heißt, die Macht dieser ja Megakonzerne, kann man ja dann schon sagen, die wächst ja dann exponentiell an, jetzt mit KI und diesem ganzen Business im Vergleich jetzt zu dem, was jetzt tatsächlich einzelne Regierungen zu sagen haben.
Definitiv durch KI. Das ist ja auch ein weiterer Grund für meine, sag mal, sehr konzentrierte Investment-These, weil die halt einfach immer, immer größer werden, ja. Und dann so, wer soll dann noch mithalten, ja? Und dann so, ne, warum solltest du jetzt nicht in die größten Companies aller Zeiten eben investieren, die da jetzt so gigantisch wachsen? Und das Krasse ist ja, dass ja, ne, von den Super Sechs, die sind ja alle in den USA, vier davon halt direkt in Kalifornien, also Nvidia, Apple, Meta und Alphabet, alle im Umkreis von, weiß nicht, irgendwie 50 Kilometern und dann eben noch zwei da oben in Seattle, also eben Microsoft und Amazon und das war's halt, ne?
Also ist auch echt verrückt, dass es nicht irgendwie,
Also
dass es
sehr,
so
also sehr stark.
geballt ist, sehr US-lastig, ja, oder sogar in den USA sehr punktuell konzentriert. Also das ist echt total verrückt, dass da
Naja, und
nicht irgendwie
daraus,
mehr aus Asien kommt, auch zum Beispiel. Das wundert
ja,
mich, da
immerhin
weiß man das.
TSMC, genau,
Ja, also.
immerhin TSMC. Und sozusagen Jensen, ja, sozusagen als Taiwanese, als Vertreter sozusagen von Asien. Aber klar, halt die Frage ist halt so ein bisschen für uns Deutsche, was ist jetzt der Takeaway daraus, ja? Wir können jetzt halt sagen, wir investieren in amerikanische Companies, wir können jetzt sagen, wir ziehen in die USA und arbeiten halt für diese Megakonzerne. Gibt ja auch eine deutsche Mitarbeiter, die in Deutschland aus für Meta und Microsoft und so weiter arbeiten. Man könnte irgendwie sagen, hey, die nächste Generation, die Kinder, die sollten in den USA arbeiten, irgendwie. Also, das sind zumindest mal Überlegungen, die man da anstellen könnte, wenn halt zumindest so sonnenklar ist, dass die Konzentration von nicht nur Geld, sondern auch Technologie und Einfluss und so weiter einfach so stark konzentriert ist, halt auf 50 Kilometer halt an der Westküste der USA.
Aber wie siehst du das denn jetzt für deutsche Unternehmen? Gibt es da überhaupt auch nur den Hauch einer Chance, eines Ansatzes, dass man hier im Land irgendeine Firma hat oder zwei, die da irgendwie Development machen könnten, um noch irgendwie Anschluss zu finden? Und wenn es nur ein Startup wäre vielleicht. Also keine Ahnung, aber mir kommt es so vor,
Ich glaube,
als
den
wäre
Anspruch
dieser.
kann man gar nicht haben. Also ich weiß auch nicht, ob man den haben muss, ja. Ich glaube, die sollten die besten Nutzer von KI sein. Ich glaube, das ist okay, wenn die halt dann irgendwie meinetwegen auch abhängig sind von Nvidia und Amazon und Microsoft. Aber um halt damit dann die meinetwegen besten Autos der Welt zu bauen, irgendwer. Jetzt mal aus BMW-Sicht gesehen, ja. Oder unsere ganzen Mittelständler und so weiter, ne? Was halt irgendwie doof ist, ist, wenn Europa dann tatsächlich nur der Ort ist, in dem halt die besten Handtaschen produziert werden und der teuerste Champagner und so weiter. Das ist ja nicht so krisenresistent. Aber ich glaube, das ist de facto unmöglich. Also ich glaube, man verschwendet sozusagen seine Zeit und seine Ressourcen, wenn man auch nur ansatzweise glaubt, das europäische OpenAI bauen zu können oder das europäische Google, Microsoft oder noch am besten sein eigenes Ökosystem. Ja, von wegen, oh, wir machen denen das Leben jetzt schwer. Ich glaube, man muss halt einfach akzeptieren, die haben halt das Sagen. Wir sollten uns halt möglichst gut stellen mit den Konzernen und mit den USA und sozusagen aus dieser Kooperation, aus dieser ja, Symbiose vielleicht das Beste draus machen. Aber vollkommen ausgeschlossen, dass man dann Unternehmen auf Augenhöhe aufbauen kann. Also geht letztendlich gar
Okay,
nicht.
also tech-mäßig sind wir hier einfach so dritte Weltland sozusagen. Also
Ja, ne.
Entwicklungsland oder so, das dann irgendwie da am Tropf hängt und ja, irgendwie da mitarbeiten muss. Du siehst da keine Chancen, dass wir hier was Ähnliches
Ja.
aufbauen in Europa.
Also ich bin da extrem pragmatisch, weil, also du und ich, wir können es eh nicht beeinflussen, ja. Also ob hier das nächste Google gebaut wird, ja. Was wir aber machen können, ist natürlich irgendwie möglichst viel von diesen Companies zu lernen, um das entweder halt in unsere eigenen Companies und so weiter irgendwie reinzutragen oder halt ganz doof in halt in diese Companies zu investieren, ja? Also, ne? Also das ist halt auch einfach so gesehen eine riesen Opportunity, weil wir selber, ne, wir können ja, ne, also jetzt irgendwie nicht die Gesetzgebung beeinflussen, dass jetzt hier das nächste Google entsteht oder sowas, aber ich glaube, für jeden Anleger da draußen ist es halt eigentlich seit zig Jahren, aber mindestens mal seit 10 Jahren extrem offensichtlich, ne, was halt irgendwie ein gutes Investment ist, und dann kann man daran partizipieren oder man kann es natürlich auch sein lassen, ja, aber es sind, glaube ich, ganz gute Chancen, ja, das zumindest so begleiten zu können.
Ja, also das auf jeden Fall. Und lass uns doch jetzt mal zu den Zahlen kommen, mit Blick auf die Uhr auch. Wir hatten ja eigentlich uns vorgenommen, tatsächlich alles immer so in 20 Minuten zu packen. Aber tatsächlich, wie wir sehen, gibt es immer wieder spannende neue Diskussionspunkte. Zumindest finde ich es spannend und du wahrscheinlich auch. Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, ob euch das zu lang ist, ob ihr das alles noch interessant findet oder ob ihr euch tatsächlich kürzere, knackigere Folgen wünscht oder ob es euch einfach Spaß macht, da ja bei unserem Geplaudere und unseren Gedankensprüngen auch dabei zu sein. Und jetzt zum Abschluss natürlich noch die Aktienzahlen.
Genau. Vielleicht noch dazu, ob das irgendwie spannend ist oder nicht, ja. Also klar, das ist natürlich dann die Hörer am Ende selber entscheiden. Ich selbst konsumiere unfassbar viel von diesem Content, ja, weil es mir dabei hilft, Sachen einschätzen zu können. Ja, das heißt irgendwie, obwohl ich alles irgendwie schon über Nvidia gehört habe, kann ich mir jede Woche nochmal 10 Stunden YouTube-Videos dazu anhören und angucken und so weiter und so fort. Also mir wird da irgendwie nicht langweilig. Genau, ich fange mal von unten nach oben an. Und jetzt müssen wir ja sagen, wie viele Werte schauen wir uns jetzt eigentlich an? Also, wir schauen uns ja die Super 6 an, als einzelne Companies. Jetzt eben noch TSMC dazu, so gesehen als glorreiche 7. Dann schauen wir uns ja immer noch drei Indizes an, nämlich den DAX, den S&P 500 und den Nasdaq 100. Und dann sozusagen noch unseren eigenen ETF so gesehen, also quasi noch die Super 6, ja? Dann fangen wir einfach mal von unten nach oben an. Microsoft dieses Jahr plus 12%, der DAX plus 17%, Alphabet plus 18%, Nasdaq plus 22%, S&P 500 plus 23%, Apple plus 25%, Amazon plus 25%, die Super 6 zusammen plus 55%, Meta plus 67%, TSMC plus 103%, und Nvidia plus 184%.
Ja, natürlich. Mit weitem Abstand vor dem Feld. Nvidia dicht gefolgt, naja, dicht gefolgt, relativ dicht gefolgt von TSMC und dann weit abgeschlagen quasi das Feld mit unseren ja, restlichen Tech-Companies.
Genau, ja. Aber auch da wiederum denke ich halt, dass also wirklich jeder kann halt in den S&P 500 investieren oder in den Nasdaq 100, einfach als ETF. Aus meiner Sicht halt irgendwie relativ risikofrei, weil du dann ja quasi dein Geld ja über 100 beziehungsweise 500 Titel gestreut hast. Das heißt, jeder hätte dieses Jahr 23% machen können, machen müssen mit einem Investment in die S&P 500. Wenn du halt noch stärker halt in die Super 6 gegangen bist, hast du halt deine 50 bis 100% gemacht. Man sollte aber nicht weniger gemacht haben. Ja? Das heißt, der einzige Grund, weshalb du weniger gemacht hast, aus meiner Sicht in diesem Jahr, ist, weil du in Einzelaktien investiert hast, die halt runtergegangen sind. Klar, kann passieren. Oder weil du in ETFs investiert haben, die schlechter waren als die S&P 500, zum Beispiel in den DAX oder meinetwegen auch in diesen MSCI World. Oder du gar nicht investiert hast. Ja? Und
Ja,
aus
oder
meiner
man
Sicht
hat
hätte halt
halt.
jeder diese 23% sind für mich eigentlich ein Muss. Wenn du weniger als 23% gemacht hast dieses Jahr, ist halt irgendwie doof, weil du aus meiner Sicht halt irgendwie sozusagen Free Money hast liegen lassen. Idealerweise bist du in die Super 6 gegangen, hast dann deine 50% gemacht. Aber ich glaube, jeder, der weniger als 23% gemacht hat, sollte halt zumindest nochmal seine Strategie überlegen, weil ja, wie gesagt, dieses S&P 500 Investment ja wirklich so, ohne nachzudenken, so der mega sichere No-Brainer ist. Und warum sollte man dann weniger aus seinem Geld machen, wenn es so relativ einfach war, diese 23% mitzunehmen?
Also man hätte jetzt natürlich auch Stockpicking machen können mit Intel, ASML und AMD. Also da wärst du jetzt dann quasi auch mit drei Aktien aus dieser Bubble, keine Ahnung, 25% im Minus insgesamt, so ungefähr überschlagen.
Ja, also, nee, AMD und ASML sind ja trotzdem ganz okay, also ganz gut gelaufen. Im Vergleich halt nicht so stark, natürlich wie jetzt TSMC oder sowas. Nur Intel war ja so der große Verlierer. Aber mit AMD bist du ja trotzdem dieses Jahr immer noch irgendwie, weiß nicht, 12% im Plus. Und mit
Naja, ich ja
ASML
nicht.
bist du, glaube
Ich habe
ich,
sie
noch
ja vorhin
10% im
gezeigt.
Plus.
Ich habe im März AMD gekauft und bin 22% im Minus. Also wahrscheinlich bin ich die Einzige, die es geschafft hat, ja, mit AMD ein Viertel ihres Geldes zu verlieren. Hab ja zum Glück nur zwei gekauft, aber einfach um das zu beobachten. Aber da sehe ich dann halt immer, oh, zum Glück habe ich mehr Nvidia-Aktien gekauft als AMD. Man muss nicht immer gleich den Mitbewerber mitwetten. Ja, finde ich jetzt auch ganz spannend. Aber ich lasse sie jetzt einfach mal rumliegen und beobachte das mal weiter.
Genau. Ja, das war der Überblick. Wie gesagt, diese Woche ganz im Zeichen des Chiphandels, ASML mit schlechten Zahlen, bisschen Überreaktion, dann TSMC mit Megazahlen, Nvidia nachgezogen. Worauf sollte man vielleicht in den nächsten Wochen achten? Nvidia gibt ja seine Earnings erst in 4 Wochen raus. Bis dahin aber werden alle anderen Super 6 ihre Zahlen bekannt geben. Und dann wird man eben sehen, okay, wie viel Geld wird denn Meta jetzt in Infrastruktur investieren und Google und Amazon und Microsoft und so weiter, ne? Das heißt, da wird man einen ziemlich guten Indikator dafür kriegen. Und wenn die jetzt aus irgendeinem Grund sagen sollten, naja, Investment in Infrastruktur schrauben wir zurück, weil lohnt sich irgendwie nicht, dann heißt es halt, okay, Nvidia wird irgendwie ziemlich crashen. Und wenn die jetzt aber sagen, Moment mal, wir investieren noch mehr in Data Center, noch mehr in Infrastruktur, noch mehr in AI, dann wissen wir wahrscheinlich jetzt schon, was in 4 Wochen bei diesen Nvidia Earnings passieren wird. Das heißt, das sind auch wieder Sachen, wo der Kurs reagieren könnte. Das heißt, wenn in einer Woche zum Beispiel Microsoft halt irgendwas sagt, dann wird es natürlich auch Auswirkungen haben auf den Aktienkurs, zum Beispiel von dem Nvidia. Und deshalb werden wir das natürlich auch weiter aktiv verfolgen.
Also das heißt, Apple bringt jetzt auch demnächst die Earnings raus. Vielleicht ein ganz kurzer Abbinder für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die es bis hierher geschafft haben. Du hast mit keinem Mucks das neue iPhone erwähnt. Also du hast es, das weiß ich ja. Aber früher haben wir ja immer eine eigene Folge gemacht. So ja, neues iPhone, Apple Event und so weiter. Ganz kurz, wir haben es jetzt hier nicht mal im Aktienupdate erwähnt. Neues iPhone, was macht der Apple-Kurs darauf? Also
Ich habe
einfach
eine gelbe Hülle
nichts.
gekauft. Ich habe
Oh.
eine gelbe Hülle gekauft. Ja. Das ist die Innovation, ja. Genau.
Ja, sieht toll aus, die Hülle. Also,
Ja.
das heißt, es gibt
Genau.
dazu
Also
einfach nichts zu sagen.
Apples Innovation ist gerade vergleichbar mit der europäischen Innovation, ja. Das heißt, Louis Vuitton hat jetzt eine Handtasche rausgebracht, die man umdrehen kann, die man beidseitig tragen kann, ja. Also das bringt sozusagen Europas drittwertvollster Konzern raus. Dann Patek Philippe, die Uhrenmarke, die haben diese Woche auch was Revolutionäres vorgestellt. Nach 25 Jahren haben die ihr erstes neues Uhrenmodell vorgestellt und statt einem runden Gehäuse haben sie jetzt ein eckiges Gehäuse.
Oh, wow.
Und
Ich frage mich,
für
was
Apple
der
habe ich jetzt
Designer
eine.
dafür bekommen hat, der Chefdesigner.
Genau, und für Apple habe ich jetzt eine gelbe Hülle gekauft. Also das ist jetzt
Ah
gerade
ja.
so auf einem Niveau, würde ich mal sagen. Von daher nichts zu
Alles
berichten
klar.
von Apple.
Gut, dann bin ich gespannt, was sich bis nächste Woche getan hat. Und bis dann, Theo. Tschüss.
Ciao.